Ja, liebe Geschwister, heute Abend haben wir ein Thema, das, denke ich, wirklich auch für viele Gemeinden zunehmend ernst wird, zunehmend auch aktuell wird, nämlich die Rolle, die die charismatischen sogenannten Lobpreislieder spielen, auch bei der Verbreitung der Lehren dieser Bewegung, wie weit sie auch ein Teil dieser groß angelegten endzeitlichen Verführung sind, von der wir in diesen Stunden schon einiges hören durften. Vordergründig gesehen sind diese Lieder sehr ansprechend, vor allem für junge Leute. Sie haben eine faszinierende, eine flotte, eine belebte Melodie. Sie sind ganz in dem Stil gehalten, der heute eigentlich unser gesamtes Leben durchdringt. Ja, wir können durch kein Einkaufszentrum gehen, wir können kaum irgendwo sein, ohne dass nicht diese moderne Pop- und Rockmusik uns irgendwo anspricht und begleitet. Und für die jungen Leute ist es schon zum Teil so etwas wie ein Teil ihres Lebensgefühls geworden, diese beschwingte, diese besondere Musik, die auch so ein gewisses Gefühlserlebnis hervorruft, wenn man es hört. Und diese Dinge greift die charismatische Lobpreismusik auf und verbindet es mit dem Lob Gottes. Und das ist etwas Besonderes. Es war früher nicht ohne weiteres so. Ja, das ist eine Besonderheit, die die charismatische Bewegung ganz stark hineingebracht hat in die Christenheit. Moderne Loblieder, die der Popmusik verpflichtet sind. Und es ist so, dass viele junge Leute in den westdeutschen Gemeinden sowieso völlig begeistert sind von dieser Musik. Sie wollen sie unbedingt, sie fordern auch, dass diese Lieder gesungen werden, auch in der Gemeinde. Und sie sind auch gar nicht mehr zufrieden mit den alten Glaubensliedern. Ja, viele junge Leute sagen, das ist doch langweilig, diese Lieder, die sind so lahm, die bringen mir nichts. Ich will was Fetziges, was mir gefällt. Und dadurch sind schon manche Spannungen, ja sogar auch Spaltungen in biblischen Gemeinden entstanden. Diese Sache ist also nicht unwichtig. Dabei wollen wir festhalten, dass an sich das Anliegen, Gott zu loben und wirklich Gott zur Ehre zu singen, ja ein gutes und richtiges und biblisches Anliegen ist. Da hat ja niemand was dagegen. Ja, es ist unser Vorrecht, und da werden wir noch darüber reden, dass wir Gott loben dürfen mit Liedern, und es ist eine schöne Sache. Die Frage ist aber, sind diese charismatischen Lob- und Anbetungslieder, die wir heute so immer mehr hören, sind die wirklich geeignet für ein gottesfürchtiges, biblisches Gotteslob oder nicht? Das ist die Frage, die uns heute Abend beschäftigen soll. Zunächst einmal wollen wir wieder auf das Wort Gottes hören, das ja unsere Richtschnur sein soll bei der Beurteilung aller Fragen. Was hat die Bibel zu sagen über die biblische Anbetung der Gemeinde? Das ist mal die erste Frage. Lob und Anbetung, was bedeutet es eigentlich geistlich gesehen für uns? Was bedeutet Anbetung? Es ist ganz interessant, dass die beiden Grundsprachen der Bibel, nämlich das Hebräische und das Griechische, ganz genau dieselben Begriffe eigentlich verwenden für Anbetung. Und beides Mal sind es Wörter, die eigentlich eine Körperhaltung bezeichnen, nämlich das sich niederwerfen vor einem Höheren. Anbetung bedeutet rein jetzt mal vordergründig, sich in Verehrung niederzuwerfen, auf den Boden zu werfen vor Gott, in Demütigung, ihn zu ehren, anzuerkennen, dass er der Höchste ist, der völlige Verfügung hat über unser Leben, über unser ganzes Sein. Diese Haltung wurde früher auch eingenommen, wenn Untertanen einen allmächtigen menschlichen König begrüßt haben. Ja, man übersetzt es in der Bibel dann auch Huldigung. Sie fielen nieder vor dem König, sie haben zum Teil seine Füße geküsst. Das war ein Ausdruck völliger Unterwerfung und Ergebung. Und das gebraucht die Bibel nicht in Bezug auf Menschen, dort sollen wir das gar nicht tun, sondern in Bezug auf Gott, dem wirklich diese Ehre allein gebührt. Das ist also Anbetung, hat etwas zu tun mit Ehrfurcht, hat etwas zu tun mit der Verehrung und Unterwerfung unter Gott, auch der Wertschätzung, der Dankbarkeit für das, was Gott ist und was er für uns getan hat. Und die Gemeinde Gottes, alle Gläubigen, alle wiedergeborenen Gläubigen haben das große Vorrecht, Gott als ihren Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten, den Herrn Jesus anzubeten im Geist. Und es ist gar nicht selbstverständlich, denn wir müssen uns vor Augen führen, ein sündiger Mensch, der in seinen Sünden ist, hat kein Recht, vor Gott zu treten. Er hat auch kein Recht, Gott zu loben. Er ist ja ein Rebell. Er ist ja einer, der ein Feind Gottes ist. Es ist ein Vorrecht, eine Gnade, dass wir vor Gott treten können, um ihn zu loben. Das kann nur geschehen, weil das Blut Jesu Christi für uns Sünder geflossen ist und weil der Herr Jesus uns tüchtig gemacht hat, uns fähig gemacht hat, überhaupt vor Gott zu erscheinen, um ihn zu loben. Deswegen heißt es auch, dass wir durch Jesus Christus unser Opfer des Lobes darbringen können. Ich lese das mal aus 1. Petrus 2, Vers 4, was wir da finden über die Priesterberufung der Gläubigen, und das hat genau etwas mit Lob und Anbetung zu tun. 1. Petrus 2, ab Vers 4, da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Das ist der Herr Jesus. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also die Bibel sagt, wir sind alle Priester. Wir dürfen alle vor Gott nahen und wir dürfen ihm Opfer bringen, nicht Böcke und Kälber und Blut von Tieren, sondern wir dürfen ihm die Opfer unseres Dankes und unseres Lobes bringen. Das lesen wir im Hebräerbrief im 13. Kapitel und diese Stelle gehört auch mit zu unserem Thema. Da heißt es, Vers 15 in Hebräer 13, durch ihn, nämlich wieder durch Jesus Christus, durch unseren Herrn und Heiland, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also als Priester sind wir gerufen, beständig Gott zu loben, ihm ein Opfer darzubringen. Ihr Lieben, das gilt nicht nur, wenn wir hier als Gemeinde versammelt sind. Wir dürfen Gott loben und ihm dieses Opfer darbringen, auch zu Hause in unserem stillen Kämmerlein, wenn wir persönlich vor Gott stehen. Aber es ist natürlich umso kostbarer, wenn wir das vereint als Gläubige in der Gemeinde tun dürfen. Ja, und das geistliche Wesen von Anbetung wird uns auch gezeigt in dieser Stelle im Johannesevangelium im 4. Kapitel, wo der Herr Jesus bemerkenswerterweise zu einer Heidin, zu einer Sünderin über Anbetung redet, zu einer Frau, die dann später gläubig werden soll. Das Gespräch am Jakobsbrunnen mit der Samariterin, wo der Herr dann sagt, Johannes 4, Vers 23 folgende, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Aussage unseres Herrn. Es zeigt, dass wir Gott nur anbeten können, wenn wir ihn als Vater kennen, wenn wir Kinder geworden sind, wenn wir den Geist Gottes empfangen haben. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn hier solche unter uns sind, die wissen, ich habe noch gar nicht diese Beziehung zu Gott als meinem Vater. Er ist mir noch ferne, meine Sünden stehen noch zwischen mir und Gott. Ja, dann dürfen sie heute auch zu dem Herrn Jesus kommen, sich zu ihm wenden und ihn im Glauben annehmen als Herrn und Retter und dürfen erfahren, dass sie dann auch gewürdigt werden, Gott in Wahrheit anzubeten. Für manche sind die Loblieder, die sie singen, vielleicht noch Heuchelei, weil sie noch gar nicht in dieser Herzensstellung zu Gott stehen, dass sie ihn in Wahrheit anbeten können. Aber ihr Lieben, Gott, der die Herzen kennt, er sagt, ich suche Anbeter, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche, die wirklich bekehrt sind, die wirklich den Geist Gottes haben, die wirklich wissen, was sie bekennen mit der Zunge. Und dazu ist es auch eine Aufforderung, das Doppelleben, das Heuchlerleben, die nur äußerliche Christlichkeit aufzugeben und durch die Bekehrung zu dem Herrn Jesus zu einem Anbeter in der Wahrheit zu werden. Ja, das schenkt der Herr, dass wir das werden können durch eine Entscheidung unseres Herzens für den Herrn Jesus. Wer das also weiß, dass er eigentlich noch gar nicht zu den wahren Anbetern gehört, ja, dem will ich da Mut machen, dem Herrn Jesus anzunehmen und dann ein solcher wahrer Anbeter zu werden. Es ist eine Freude, ein Vorrecht, den großen Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Ja, wir wollen uns noch einmal Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich, im Geist anbeten? Was ist denn der Gegensatz dazu? Wir hatten das heute Mittag schon im Römerbrief, im Geist, und der Gegensatz ist im Fleisch. Im Fleisch können wir Gott nicht anbeten. Als solche, die nicht geheiligt und gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi, die keine Kinder sind, können wir nicht zu Gott kommen, um ihn zu loben, sondern wir sind durch unsere Sünden getrennt. Nur der Herr Jesus kann uns diesen Weg frei machen, dass wir vor Gott treten können, um ihn zu loben. Die Anbetung muss durch den Geist Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und es bedeutet auch, dass alle äußerlichen Mittel und Hilfsmittel bei der Anbetung Gottes hinderlich sind. Wir finden in der falschen Anbetung, zum Beispiel der katholischen Kirche, viele äußerliche Rituale. Da gibt es zum Beispiel goldbestickte Gewänder. Da gibt es feste Formeln, die der Priester auf Lateinisch möglichst redet. Da gibt es festgelegte Handlungen. Da gibt es Weihrauch, ein Geruch. Da gibt es irgendwelche Marien- und Heiligenbilder, irgendetwas fürs Auge. Alles soll den Menschen eine gewisse äußerliche, seelische Stimmung bringen, damit er andächtig ist vor Gott. Und genau das ist nicht Anbetung im Geist, sondern Anbetung im Geist geschieht dort, wo der Geist Gottes tief im Herzen eines Gläubigen ihm bewusst macht, wie groß, wie gnädig, wie herrlich Gott ist. Und dann reagiert er von Herzen durch den Geist und nicht aufgrund irgendwelcher äußerlicher Rituale. Ja, dasselbe gilt auch für die charismatische Anbetung, wenn da Fahnen geschwenkt werden, wenn da Tänze aufgeführt werden, Pantomime verbunden wird mit Anbetung, dann hat es überhaupt nichts mit Anbetung im Geist zu tun. Dagegen sagt die Bibel, geistliche Anbetung findet im Herzen statt. Da werden wir nachher noch drauf kommen bei den Liedern. Ja? Sie muss von Herzen kommen und in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und auch das andere ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, was heißt denn Anbetung in der Wahrheit? Ich habe das vorher schon gesagt, das Gegenteil von Wahrheit ist manchmal Heuchelei. Ja? Ich erscheine als ein Christ, ich verhalte mich wie ein Christ, aber ich bin innerlich noch gar keiner. Das kann es auch nicht sein. Ja? Aber das bedeutet noch mehr. Anbetung in der Wahrheit heißt zunächst einmal, dass alle Anbetung gegründet sein muss auf die Wahrheit, die Gott von sich geoffenbart hat. Der Herr Jesus hatte mal in Johannes 17, Vers 17 gesagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und wirklich biblische Anbetung muss eine Anbetung sein, die sich auf das Wort Gottes gründet. Wir wissen ja nicht, wie der unsichtbare Gott ist. Wir wissen von Gott nur das, was er uns in seinem Wort geoffenbart hat. Deswegen können wir unsere Anbetung Gottes nicht auf unsere eigenen frommen Fantasien gründen, sondern auf das, was wir durch Gottes Wort von ihm wissen. Das können wir zur Grundlage machen. Wenn wir lesen, dass Gott barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte, dann können wir ihm dafür danken. Dann können wir ihm das wieder mit unseren Lippen bekennen. Ja? aber wir können nicht irgendwelche ausgedachte eigene Dinge ihm sagen. Anbetung muss gegründet sein auf das Wort Gottes, geprägt von der Bibel. Aber Anbetung hat auch etwas zu tun mit innerer Wahrhaftigkeit. Anbetung aus einem Herzen, das zum Beispiel in unbereinigter Sünde lebt, das ist irgendwo nicht denkbar. Echte Anbetung aus einem Herzen, das in Weltliebe gefangen ist, wo doch die Bibel sagt, dass die Liebe zur Welt Feindschaft gegen Gott ist, auch das ist irgendwo nicht so recht denkbar. Ja? Es ist ein interessanter Vers im Psalm 51, Vers 8, sagt die Bibel, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Ihr Lieben, da wollen wir uns prüfen. Ja? Wahrheit im Innersten. Das bedeutet, dass wir vor Gott offenbar sind mit unserem Herzen, auch mit unserem Versagen, mit unseren Sünden, dass wir sie bekannt und ans Licht gebracht haben. Das ist ein Herzenszustand, den Gott sucht, wenn er unsere Anbetung haben will. Und schließlich, ja, da gibt es eben dieses andere Wort, Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Genauso sollte es nicht sein. Schließlich denke ich, Anbetung in der Wahrheit bedeutet auch ganz entscheidend, dass wir geprägt sind von der biblischen Wahrheit, dass Gott heilig ist, dass Gott herrlich erhaben ist, dass Gott zu fürchten ist. Zumindest in der westdeutschen Christenheit ist es so, dass die Gottesfurcht in erschreckendem Maße abgenommen hat und verschwunden ist aus dem Bewusstsein solcher, die sich noch Christen nennen. Aber die Bibel hat eine ganz ernste Aussage in den Sprüchen und da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wenn ich Gott nicht fürchte, nicht in Ehrfurcht vor ihm stehe, dann habe ich Gott überhaupt noch nicht richtig erkannt. Und diese modernen, charismatischen, sogenannten Anbeter, die da in irgendwelchen Rockrhythmen und im Minirock rumtanzen im Gottesdienst und zu Gott Daddy sagen, die haben nicht verstanden, wer Gott ist. Das ist eine ekelerregende, falsche Anbetung, die Gott ein Greuel ist. Das müssen wir uns bewusst machen. Anbetung ohne Gottesfurcht ist nicht echt. Sie entspricht nicht der Wahrheit. Das sind Dinge, die uns die Bibel sehr deutlich sagt und die wir wirklich auch ernst nehmen müssen. Ja, als nächstes wollen wir darüber reden, wie geistliche Musik aussehen soll. Wir haben ja geredet von den Lobpreisliedern. Und Lieder sind Text plus Musik. Ja? Ich möchte vorher aber noch mal deutlich machen, dass Anbetung und Lob Gottes in der Bibel beileibe nicht eins zu setzen ist mit Liedern. Ja? Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen, die Lobgebete in der Bibel, das sind, wenn man mal die Psalmen ausnimmt, die fast alle auch gesungen wurden, sind 2/3 gesprochene Gebete und nicht so viele Lieder. Und es darf uns daran erinnern, dass Anbetung auch darin besteht, dass Gläubige in freiem Gebet ihre Dankbarkeit, ihr Lob vor Gott ausdrücken in gesprochenen Worten. Das sollte in unseren Versammlungen so sein, dass es da Brüder gibt, die Gott von Herzen danken. Das sollte auch bei uns persönlich so sein. Wir dürfen auch in unserem persönlichen Gebet Gott loben ohne Lieder. Ja? Wir dürfen es auch mit Liedern tun. Ja? Das ist beides Gott wohlgefällig. Aber es ist nur wichtig, dass man sieht, es ist nicht gebunden an Lieder, sondern die Urform ist eigentlich das von Herzen kommende freie Gebet des Gläubigen vor Gott als Gottes Lob. Und daneben, Lieder sind ja gebundene Formen, ja, die sind nicht frei, ja, das ist nicht jedes Mal neu formuliert, sondern der Text eines Liedes ist fest. Ja. Auch das ist gut und wertvoll, aber lasst uns das nicht vereinseitigen. Ja. Eigentlich ist für Gott auch wichtig, das Gebet, das wirklich aus unserem Herzen dringt, das jedes Mal auch ein anderes sein sollte und sein kann, ja, das wirklich durch den Geist geleitet, gesprochen vor Gott gebracht wird. Und das können wir jeden Morgen in der Andacht vor Gott tun. Ihm die Ehre geben, ihn anbeten und loben, ganz persönlich. Jeder Gläubige kann das tun und sollte das tun. Ja, und dann gibt es aber auch Lieder. Und es ist Gott wohlgefällig, dass wir ihn durch Lieder loben. Aber die Frage ist, können wir da alle Lieder gebrauchen? Jede Art von Musik, jede Art von Text? Ich denke, es ist uns klar, dass das nicht geht. Ja? Sondern unsere Lieder, unser Text und unsere Musik muss dem angemessen und entsprechen, angemessen sein und entsprechen, was Gott ist, wer Gott ist, dem Wesen Gottes. Und das ist jetzt die Frage, wie sieht es mit der Musik in der Bibel aus? Ich möchte es ganz kurz nur erwähnen, dass es schon im Alten Testament zwei ganz deutliche Linien gibt. Die Bibel zeigt, es gibt zwei Arten von Musik. Es gibt gottlose Musik und gottesfürchtige Musik. Es gibt Musik, die dazu dient, die Sünden der Menschen zu begleiten und anzureizen und aufzuheizen. Und interessant ist, dass sogar die allererste Erwähnung von Musik genau in dieser Linie ist. Die ersten Musikanten, die erwähnt werden, sind nämlich aus der Linie Kains, des Gottlosen. Ja? Es sind Jubal, der Vater aller Harfen- und Flötenspieler, in 1. Mose 4, Vers 21. Ja? Und das ist die gottlose Musik, die zur Belustigung dient oder zur Berauschung der Menschen, auch im ekstatischen Gottesdienst, Götzendienst, dass die Heiden zur Ehre ihrer Götzen Musik gemacht haben. Das finden wir auch immer wieder in der Bibel. Ja? Also das eindrucksvollste Beispiel von einem falschen heidnischen Lobpreis- und Anbetungsgottesdienst in Anführungsstrichen finden wir im Propheten Daniel, wo das große goldene Standbild angebetet werden soll und da ist dann ein richtiges Lobpreisorchester angesetzt. Ich lese das mal, Daniel 3, Vers 5. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Ja? Also das ist die heidnische Seite. Ja? Musik, die dem Götzendienst dient und der Sünde. Und auf der anderen Seite finden wir auch im Alten Testament schon Lieder und Musik zur Ehre Gottes. Das erste Lied ist das Lied der Erlösten in 2. Mose 15, ja, das Miriam singen und Mose nach der Erlösung, dem Durchgang des Volkes durch das Rote Meer, ein wunderbares Lied der Befreiung. Und dann finden wir natürlich Lieder, ganz besonders in den Psalmen, Lieder, die auch im Tempeldienst gesungen werden sollten von den Leviten, Musik zur Ehre Gottes, etwas Wunderbares. Ja, im Neuen Testament finden wir nicht so viele Erwähnungen von Musik, aber auch dort gibt es diese beiden Linien. Gottesfürchtige Musik zur Ehre Gottes und gottlose Musik. Was die gottesfürchtige Musik angeht, da haben wir eigentlich zwei wichtige Aussagen in den Briefen. Epheser 5, Vers 18 bis 20, das lese ich mal mit uns. Epheserbrief, da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also wir dürfen und sollen in der Gemeinde Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder singen. Ja? Geistliche Lieder, das bedeutet Lieder, die durch den Geist Gottes geprägt sind. Ja? Das erinnert uns an die Anbetung im Geist. Ja? Also nicht fleischliche Lieder, sondern geistliche Lieder sollen wir singen. Ja? Es ist interessant, dass es hier um die Herzen geht. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ähnlich im Kolosserbrief, eine ganz ähnliche Stelle, Kolosser 3, die wollen wir auch kurz lesen, ab Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Ist auch interessant, dass hier wieder die Herzen erwähnt werden, auch das Liebliche. Das bedeutet auch, kann man sagen, in Gnade. Und ich denke, das weist einfach darauf hin, dass eben der Gesang, der an Gott gerichtet ist, dass er nicht mit irgendwelchen groben, sinnlichen und ausschweifenden Elementen verbunden sein kann, sondern dass er eigentlich dem Wesen des Herrn Jesus selber entsprechen soll. Wir haben auch sonst im Neuen Testament wertvolle Dinge, die die Musik betreffen. Ich möchte vor allem darauf hinweisen, auf diese Lieder der Erlösten in der Offenbarung. Dort finden wir wunderbare Loblieder und Anbetungslieder. Dort finden wir auch diese Herzenshaltung der Ehrfurcht wieder. Und wir finden auch eine Atmosphäre, will ich mal sagen, eine Haltung, die in völligem Widerspruch zu der modernen charismatischen Lobpreismusik steht, zu den ganzen Lobpreisritualen der Moderne. Das ist völlig anders. Ja. Da ist Ehrfurcht, da ist Schlichtheit, da ist Demut und Lauterkeit. Das hat nichts zu tun mit Schlagzeug und Bands und E-Gitarren. Ja. Das ist ein ganz anderer Geist, der da herrscht. Und das muss uns irgendwo neu bewusst sein. Das ist die Art von Anbetung, die Gott vor seinem Thron haben möchte, wie wir sie dort in der Offenbarung finden. Ein anderer Punkt ist wichtig, wenn wir über Musik reden. Viele moderne Vertreter, junge Leute vor allen Dingen sagen, ach, wisst ihr, Musik ist eine Geschmacksfrage. Die alten Leute, die haben halt einen alten Geschmack und wir haben einen jugendlichen Geschmack. Und eigentlich ist es ganz egal, Gott freut sich über jede Musik. Ja, Musik ist was Neutrales. Ja, jeder hat halt so seine Vorlieben. Und deswegen kann man eigentlich auch die moderne Musik ohne Bedenken in den Gemeinden heute singen. Das ist der Standpunkt von vielen. Aber ihr Lieben, das ist nicht der Standpunkt der Bibel. Wir müssen uns das ganz klar bewusst machen, dass die Bibel zeigt, dass eine Hervorbringung des Menschen wie Musik nicht neutral sein kann. Das ist dasselbe mit der Sprache, ja? Die Verführer sagen, Gott hat doch alle Musik geschaffen. Alle Musik ist Gottes Musik. Müsst mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Das ist nicht wahr. Das ist Verführung. Ja? Was hat Gott geschaffen? Gott hat den Menschen geschaffen mit der Fähigkeit, Musik zu bilden, sich musikalisch auszudrücken. Ja? Gott hat Synkopen, hat die ganzen Einzelelemente von Musik geschaffen und möglich gemacht, aber was der Mensch daraus macht, ist in der Verantwortung des Menschen. Es ist geprägt von der Geisteshaltung des Menschen, der es tut. Dasselbe gilt zum Beispiel für Gedichte. Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, Gedichte zu machen. Und Gott hat sie ihm eigentlich gegeben, damit er Gedichte macht zur Ehre Gottes. Wenn wir aber die weltliche Literatur anschauen, dann finden wir ganz arg viele Gedichte, die geprägt sind von Sünde, von Unglaube, von Gottlosigkeit und Rebellion. Ich habe selber Literatur studiert, ich weiß, wovon ich rede. Ja, dass die allermeiste Literatur, ein Goethe und Schiller eingesprochen, ist gottlos, ja, ist Gott zuwider. Da haben Menschen diese Gabe der Sprache, der Dichtung missbraucht, um wieder göttliche Dinge zu produzieren. Und genau dasselbe ist bei der Musik. Ich kann aus meinen musikalischen Fähigkeiten, aus den Grundbausteinen der Musik, ein wunderschönes Lied zur Ehre Gottes machen. Ich kann aber auch ein verdorbenes Lied machen, was zur Sünde anreizt und was Gott ein Greuel ist. Das kann der Mensch und zwar sehr gut. Ja? Und die allermeiste, die weltliche Musik ist von dieser zweiten Sorte. Also es gibt keine neutrale Musik. Und noch etwas ist wichtig, wenn wir ein Urteil über Musik haben wollen, dann müssen wir zunächst einmal ein gereinigtes Herz und eine bereinigte Herzenshaltung vor Gott in dieser Frage haben. Viele junge Leute heute sehen es nicht mehr als Sünde an, dass sie weltliche Rock- und Popmusik hören. Satans Musik im Letzten, Sündenmusik, die sie aufreizt und befleckt in ihrem Herzen. Ich kann nur sagen, als ich mich bekehrt habe, damals mit 30 Jahren, da habe ich auch mindestens 15 Jahre lang ständig Rock- und Popmusik gehört. Das war natürlich, gehörte zu meinem Lebenselement. Aber als ich mich bekehrt hatte, habe ich vor Gott ganz rasch erkannt, dass diese Musik nicht mehr zu meinem neuen Leben passt und nicht zu mir gehören darf weiter. Und ich habe all meine Rock- und Popplatten alle zerbrochen und weggeschmissen und auf den Müllhaufen geschmissen. Und heutzutage ist es so, wenn Jugendliche aus dem christlichen Bereich sich bekehren oder sich für Jesus entscheiden, wie immer ernsthaft es ist, dann wechseln sie nur noch die Bands. Sie haben vorher Black Metal gehört und jetzt hören sie White Metal, ja, also christliche Hardrock-Musik oder christliche Hip-Hop und was auch immer da an dämonischem Zeug umeinander ist. Und das ist nicht mehr richtig. Und wenn jemand sich nicht gereinigt hat von dieser Befleckung durch weltliche Rock- und Popmusik, dann kann er kein geistliches Urteil sprechen über geistliche Musik, sondern er ist geprägt von dieser Art von Musik und er will sie auch in der Gemeinde haben. Ja? Deswegen, das ist eine der Ursachen dafür, warum zwischen jüngeren Gläubigen und älteren Gläubigen dort oft gar keine richtige Einigung und kein gemeinsames geistliches Urteil mehr möglich ist, weil die Jüngeren bereits von dieser Rock- und Popmusik verdorben und geprägt worden sind und sich dessen gar nicht bewusst sind und es auch nicht als Sünde bekannt und bereut haben. Ich werde da noch drüber sprechen, warum diese Rock- und Popmusik Sünde ist. Also wer auch von den jungen Leuten das gehört hat und sich das reinzieht, der sollte wirklich vor Gott darüber Buße tun. Und dann wird er auch merken, wie ihm die alten Lieder wieder ganz anders Freude machen. Ja, jetzt einfach die Frage, sind die modernen charismatischen Lieder tauglich für unser Gotteslob? Kann man die in der Gemeinde singen, im Jugendkreis? Kann man die zu Hause hören? Auf CDs gibt es ja hundertfach und tausendfach. Oder ist es etwas geistlich Schädliches? Ich möchte zunächst einmal einfach etwas schildern, was den meisten so nicht vertraut sein kann, nämlich was für eine Rolle spielen diese Lieder eigentlich in der charismatischen Bewegung selber. Vor allen Dingen in dem Ritual der Lobpreis- und Anbetungszeit, die in der Charismatik allgegenwärtig ist. Ich möchte es mal erklären, also meine Frau und ich, wir waren selber eben in unserer Gemeinde in dieser Lobpreisgruppe eine Zeit lang drin, die diesen Lobpreis zu leiten hatte, die also vorne mit Instrumenten stand und die ganze Gemeinde geleitet hat in diesen Lobpreiszeiten. Und von daher habe ich einfach ein bisschen Hintergrundwissen bekommen, das ich da mit euch teilen möchte. Ja, also es ist interessant, dass in der charismatischen Bewegung eigentlich jede Veranstaltung, ob das jetzt eine Besprechung ist, ob das jetzt eine Gebetsveranstaltung ist, eine Bibelveranstaltung oder ein Gottesdienst, grundsätzlich eigentlich beginnt mit einem mindestens halbstündigen Lobpreiszeit. Heute ist es oft so, dass in den charismatischen Gottesdiensten 1,5 Stunden Lobpreis ist und 20 Minuten Predigt. Ja? Also der Lobpreis ist viel wichtiger und der Lobpreisleiter ist oft in der Gemeinde wichtiger als der Pastor. Und diese Lobpreiszeit wird bewusst eingesetzt, um die Gemeinde in einen Zustand der Ekstase und der Öffnung für den falschen Geist zu bringen, der dort wirksam ist. Es werden ganz bewusst bestimmte Lieder rausgesucht. Es wird ganz bewusst auch, werden immer wieder Lieder wiederholt, Refrains wiederholt, zum Teil 3, 4, 5 Mal. Immer dasselbe, was ja an sich schon einen hypnotisierenden, einen Einfluss hat auf das Bewusstsein, ja, wenn man ständig was wiederholt. Ja. Das haben sich die Hare Krishna-Leute zugute gemacht und alle die da irgendwelche Mantras immer die ganze Zeit vor sich hin sagen, bis sie abschweben in die Trance. Ja. Also das schafft es ein Mittel, um die Leute von ihrem normalen Bewusstsein wegzubewegen, die Wiederholung allein schon. Und das wird extrem oft gemacht. Es werden auch Zungengesänge dazwischen gemischt. Und alles wird darauf hingezielt, dass die ganze Gemeinde, dass jeder seinen Verstand ablegt und nur noch so völlig leer und offen dasteht und wartet auf das Wirken des Geistes. Und wenn das passiert ist, das haben wir da immer den Durchbruch genannt, dann kamen auch die Geisterwirkungen. Dann kamen zum Beispiel Sachen, dass Leute umgefallen sind, dass Heilungen angekündigt wurden, dass Weissagungen kamen, ja. Dass dieser Geist plötzlich massiv gewirkt hat im Kreis dieser Leute. Und es hat bei den Leuten so etwas wie eine ekstatische Freude ausgelöst, eine Euphorie, das Gefühl, dass Gott ihnen jetzt nahe ist. Ja? Und das ist eigentlich das, was die Charismatiker auch aus dem Lobpreis suchen. so das Gefühl einer unmittelbaren, scheinbaren Gottesgegenwart, das Gefühl, dass sie jetzt völlig ohne den Verstand völlig abschweben und sich völlig fallen lassen in die Wellen dieses Geisterstromes. Ja? Und genau das hat auch die Lobpreiszeit immer versucht zu bewirken. Ja? Wobei der Lobpreisleiter dann manchmal gesagt hat, es ist noch nicht so weit, wiederholt das Lied nochmal, jetzt bringt noch einen Zungengesang. Ja? Das wurde also dann so gesteuert, bis es so weit war. Und das müssen wir einfach wissen, dass diese Lieder bewusst dazu geschrieben worden sind, die Leute in eine Art Ekstase zu bringen. Sie dahin zu bringen, dass sie diesem falschen Geist sich völlig geöffnet haben, passiv waren, keinerlei Kritik, keinerlei Bewertung mehr hatten, sondern nur noch alles über sich ergehen ließen, was danach kam. Und von diesem Zweck lassen sich diese Lieder auch nicht ablösen. Ja, die Frage ist, woher kommt diese faszinierende, diese hypnotisierende Wirkung dieser Lieder? Ja, warum beeinflussen die Menschen so stark? Und da kann man durchaus ein Experiment machen. Ja, wenn man diese ganzen Lieder jetzt nehmen würde, die Texte, und würde sie auf die Melodie von alten Heilsliedern singen. Was meint ihr wohl, was da passieren würde? Die Wirkung wäre radikal weg. Ja? Die Wirkung dieser Lieder beruht auf den Melodien, nicht auf dem Text. In erster Linie auf den Melodien. Und das führt uns zu dem Punkt, aus welchen Quellen schöpfen die Charismatiker ihre Lieder und Melodien? Und da brauchen wir gar nicht lange suchen. Die Charismatiker sagen das selber sehr offen, aus welcher Quelle sie schöpfen. Ich lese mal einfach ein Zitat von dem bekannten Lobpreisleiter Martin Bühlmann aus Bern. Zitat: Und so sehr er auch verteufelt wurde, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Also der sagt ganz ehrlich, unsere Musik, unsere Lobpreismusik ist Rockmusik und ist auch gut so. Gott gebraucht diese Musik, um den Menschen das Heil zu vermitteln. Und der andere bekannte Lobpreisleiter Arne Kopfermann aus Hamburg schreibt: Heute kann man, einmal abgesehen vom Text, Lobpreismusik und sonstige Popularmusik stilistisch oft kaum unterscheiden. Er sagt also, wenn du den Text wegnimmst, machen wir einfach Popmusik. Ja? Das ist unser Geheimnis, das ist unser Stil, Rock- und Popmusik. Ja, und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo sich auch wieder die Geister scheiden. Ist Rock- und Popmusik etwas, was man für geistliche Zwecke, was man in der Gemeinde Gottes einsetzen kann oder nicht? Und auch da, wenn wir etwas geistlich beurteilen wollen, dann müssen wir fragen, was sind die Wurzeln? Wo kommt etwas her? Was ist das geistliche Wesen einer Sache? Und wenn man das bei der Rock- und Popmusik untersucht, dann kommt man ganz schnell drauf, und das sagen auch weltliche Experten ganz frei und offen, ohne dass sie da irgendein Interesse dabei haben. Ja? Diese Musik ist wesentlich geprägt von der Dämonenanbetung, von der Dämonenmusik der afrikanischen Völker. Über den Voodoo kam das von Afrika nach Amerika. Diese Rhythmen, die Grundrhythmen, die da auch in der Rock- und Popmusik zugrunde liegen, das sind Rhythmen, zu denen die Eingeborenen in Afrika getanzt haben, bis die Dämonen über sie kamen, bis die Geister sie besessen gemacht haben. Ja? Diese Rhythmen wurden gebraucht, um die Geister anzurufen und um die Leute so lange in Trance zu versetzen, bis sie bewusstlos umgefallen sind und praktisch diese Vereinigung mit diesen Geistern erlebt haben, die sie gesucht haben. Ja? Und dann gibt es noch ein anderes Element bei der Rock- und Popmusik, das kenne ich selber jetzt auch ganz gut persönlich, das ist nämlich die Meditationsmusik aus Fernost, aus der hinduistischen Welt. Die arbeiten jetzt überhaupt nicht mit starken Rhythmen und Trommeln, sondern die arbeiten mit Sphärenklängen, Klangteppichen und so bestimmten Lautkombinationen, die auch darauf hinaus sind, den Leuten ihr Bewusstsein wegzunehmen, dass sie abschweben und in Trancezustände kommen. Ja? Auch diese Musik dient dazu, um die Dämonen herbeizurufen, damit sie die Leute besessen machen und ihnen irgendwelche beglückenden Erlebnisse vermitteln. Und diese beiden Quellen, wir wissen zum Beispiel, die Beatles waren ja bei dem Maharishi Jünger, ja, von so einem hinduistischen Meister. Diese beiden okkulten Quellen sind zusammengeflossen in der Rock- und Popmusik. Und das ist die tiefe Ursache dafür, dass diese Musik einen solchen faszinierenden, einen solchen stark beeinflussenden Charakter hat auf die jungen Leute, die sie hören. Ja? Sie kommt aus dem Reich der Dämonie, sie kommt aus der Magie, aus der Zauberei, und die Leute werden ein Stück verzaubert, sie werden ein Stück in andere Bewusstseinszustände gebracht, wenn sie diese Musik hören. Ich möchte dazu einfach ein paar Zitate angeben von Rock- und Popmusikern, die das ganz genau wissen, was sie da tun. Jimi Hendrix, bekannter Popmusiker, hat geschrieben, Zitat, bestimmte Stimmungen werden durch Musik erzeugt, denn Musik hat eine nur ihr eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren, und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischst, kannst du ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Ja? Also Jimi Hendrix sagt, diese Musik verzaubert die Leute, die wissen nachher nicht mehr, was sie tun, sie sind ganz offen für alles und du kannst sie steuern. Ja? Sie nehmen das unterbewusst auf, was du da so rüberbringen willst, und merken gar nichts dabei. Ja? Und das ist so. Ja? Und auch der Timothy Leary, auch so ein großer Guru der damaligen Rock- und Popmusik, hat gesagt, hör nicht auf die Worte. Das ist interessant, ja? Die Worte, der Text spielt gar keine Rolle bei den Liedern. Die Musik selbst hat ihre eigene Botschaft. Ja? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Die Musik selbst, die Rock- und Popmusik, hat ihre eigene Botschaft. Ich bin schon sehr oft von der Musik high geworden. Die Musik ist es, die dich treiben wird. Ja? Das müssen wir uns gut merken. Ja? Die Musik selber hat eine Wirkung, eine berauschende Wirkung auf die Leute. Jim Page von der Rockgruppe Led Zeppelin sagt ganz offen, Zitat, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Konzerte von Led Zeppelin beruhen im Wesentlichen auf Lautstärke, Wiederholung und Rhythmus. Sie haben viel Ähnlichkeit mit der Trance-Musik Marokkos, die in ihrem Ursprung und Zweck magischen Charakters ist. Müsst ihr euch mal überlegen, der sagt ganz offen, was wir machen, ist Zauberei. Ja, wir machen dasselbe wie die Leute in Marokko, die ihre Anhänger in Trance versetzen, das heißt in Bewusstlosigkeit, in einen irren Zustand, ja. Genau dasselbe machen wir mit unseren Konzerten auch. Ja? Die wissen, was sie tun. Aber ihr Lieben, umso schlimmer und verantwortungsloser ist es, wenn die Charismatiker bewusst diese Okkultmusik, diese Musik, die zur unterschwelligen Beeinflussung der Leute für die Dämonen dient, bewusst einsetzen im angeblichen Lob Gottes. Das kann nicht sein, dass die Musik, die dem Teufel dient, Gott als Lobopfer dargebracht wird. Dass die Musik, von der ihre eigenen Meister sagen, die hat eine eigene Botschaft, und zwar eine Botschaft der Rebellion, der Unreinheit, der Selbstverwirklichung, dass diese Musik zusammengekoppelt wird mit Lob Gottes. Das geht nicht. Aber ganz bewusst machen das die Charismatiker so, und sie wissen auch über die magische Kraft dieser Musik ganz bewusst Bescheid. Ich lese nochmal, was Kevin Prosch, so ein Lobpreisleiter, geschrieben hat. Zitat, ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammenspiele, also nicht singe. Also die Musik pur macht den Irrgeist so richtig aktiv. Oft wirkt das wie eine Prophetie, die die Herzen der Menschen berührt. In England erleben wir immer wieder, dass in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, Menschen aufschreien, weil sie von Dämonen befreit werden. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Das kann nie sein. Ja? Aber hier wird gesagt, der Schwarmgeist, der falsche Geist der Charismatik, wird aktiviert durch die Musik, ohne Text. Ja? Also deswegen müssen wir ganz klar uns abgrenzen und sagen, diese Rock- und Popmusik kann nicht für geistliche Lieder verwendet werden. Sie hat im Haus Gottes nichts zu suchen. Sonst beflecken wir unser eigenes Lob und bringen Verführung über die Menschen, die diese Lieder singen. Das ist die Sache der Musik. Wir müssen aber auch über die Texte reden, denn auch die Texte der charismatischen Lieder sind nicht biblisch in Ordnung. Da werden viele Einwände erheben, denn vordergründig gesehen sind manche charismatischen Lieder bestehen fast nur aus Bibelzitaten. Aber da müssen wir wieder schauen, wie sind die angewandt? Wir erinnern uns daran, der Herr Jesus wurde versucht vom Satan mit einem Bibelzitat. Ja? Als er von der Zinne des Tempels springen sollte, bringt der Teufel ein Zitat und sagt, es steht geschrieben. Und dann bringt er ein Psalmwort und lässt aber mittendrin was raus. Verändert dieses Wort also. Ja? Also auch Bibelzitate können verführerisch wirken, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen sind und wenn sie in einen falschen Zusammenhang gebracht werden. Ja, wenn wir uns also diese Lieder anschauen, dann stellen wir eine Sache sehr schnell fest. Das, was eigentlich den Hauptinhalt von biblischem Gotteslob darstellen sollte, nämlich die Dankbarkeit für Golgatha, die Dankbarkeit für die Erlösung durch den Herrn Jesus Christus, unseren Heiland und Retter, das spielt bei diesen Liedern nur eine Randrolle. Es gibt nicht sehr viele Lieder, die das zum zentralen Thema haben, sondern das zentrale Thema der allermeisten charismatischen Lieder ist der König Jesus, der siegreich herrscht und regiert und seine Macht entfaltet heute. Und ihr Lieben, wenn ihr die Bibel mal genau studiert, dann merkt ihr, das ist unbiblisch. Das ist eine Verführung. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus als der Auferstandene, er ist Herr über alle. Aber der Herr Jesus hat jetzt seine Königsherrschaft noch nicht angetreten. Ja, sondern das wird er erst tun zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Und dann merkt die Welt, dass er regiert. Dann kommt nämlich das Zorngericht über die Bösen und es gibt Friede und Gerechtigkeit über alle, die sich zu ihm bekehrt haben. Ja, dann sieht die Welt nicht mehr so aus wie heute. Aber die Charismatiker haben eine falsche, eine Irrlehre über das Reich Gottes und den König Jesus. Sie sagen nämlich, Jesus will schon jetzt als König regieren, aber er kann es nicht, wenn die Gemeinde ihn nicht im Glauben als solchen proklamiert in den Liedern. Und in dem Maß, wo sie Lieder singen über den König Jesus und seine Herrschaft, in dem Maß kann angeblich Jesus jetzt schon regieren und seine Macht ausüben auf der Erde. Ja, und so sehen sie ihre Lieder als ein geradezu magisches Mittel, um die Königsherrschaft Jesu freizusetzen. Das ist der Begriff, den sie da gebrauchen. Hier auf der Erde freizusetzen, als wäre die gefangen. Ja, das ist doch Unsinn. Die Bibel sagt ganz klar, jetzt noch sehen wir nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Ja, jetzt noch wartet dieser herrliche König im Himmel und seine Königsherrschaft ist noch nicht offenbar auf der Erde. Ja, und wir können sie auch nicht offenbar machen, sondern wir sollen Zeugen für den gekreuzigten Herrn sein, für den verworfenen Christus, bis er wiederkommt. Und dann kommt die Königsherrschaft, aber ohne Mithilfe der Gemeinde. Da braucht die Gemeinde nichts proklamieren und singen, ja? Sondern Gott wird die Königsherrschaft seines Sohnes souverän offenbar machen in Macht und Herrlichkeit dann. Ja? Also so fromm diese Lieder klingen, so begeisternd, sie sind im Grund unbiblisch. Sie machen das, was wir vorher bei den Verführern gesehen haben, sie vermischen das tausendjährige Reich und die Gemeindezeit. Ja? Und sie gehen vorbei an der Erlösung, an dem Hauptgrund aller Anbetung. Daneben können wir auch feststellen, dass diese Lieder von ihren Inhalten immer wieder auch schwärmerische Irrlehren der charismatischen Bewegung proklamieren. Zum Beispiel die Geistesausgießung auf alles Fleisch, was wir gestern Abend behandelt haben. Ja? Auch die Taufe mit dem Geist. Ja? Da gibt es viele Lieder, wo es heißt, Heiliger Geist, komm über mich, durchströme mich, lass mich fühlen. Ja? Also lauter Sachen, die genau in diese falsche, verführerische Frömmigkeit der Pfingstbewegung hineinpassen. Ja? Und diese Dinge werden wir nachher noch an einigen Beispielen sehen, die sind einfach nicht tauglich für wirklich biblisches Gotteslob. Ich möchte ein paar Textbeispiele kurz erwähnen von solchen Liedern. Graham Kendrick zum Beispiel, ein bekanntes Lied: Jesus, dein Licht füllt dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe. Sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf. Graham Kendrick ist einer der bekanntesten Lobpreisleiter der Charismatik, auch ein Ökumeniker, ein Mann, der viele Irrlehren und böse Dinge vertritt. Und er hat also ganz großen Einfluss in der Lobpreisbewegung. Und dieses Lied ist eigentlich auch so eine Art Proklamation, um das Reich Gottes magisch freizusetzen. Ja, die denken, wenn sie das oft genug singen, dann passiert es auch so. Ja, aber was wird denn hier gesagt? Es wird hier gesagt, Deutschland soll mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Ist das biblisch? Das ist nicht biblisch. Ja, wir haben das gestern gehört. Die biblische Perspektive für diese Zeit ist nicht Massenerweckung, dass die Herrlichkeit Gottes hier in Zeichen und Wundern offenbar wird, sondern Massenverführung und Gottlosigkeit der Massen und dass nur eine kleine Schar gerettet wird. Ja, das ist die biblische Perspektive. Ja, natürlich wünscht sich jeder Christ, besonders ein junger Christ, ach, sollte doch Deutschland erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Natürlich wünscht man sich das, aber das ist nicht biblisch. Wisst ihr, wann das geschehen wird? Wenn Christus als König in Wahrheit regiert, im tausendjährigen Reich, dann wird die ganze Welt erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes, aber nicht heute. Heute ist sie erfüllt von Gottlosigkeit. Und kein frommer Wunsch, kein frommes Mantralied kann daran was ändern. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Ihr Lieben, in der Bibel lesen wir nirgends, dass wir den Heiligen Geist auffordern sollen zu kommen. Ja? Sondern die biblische Ordnung ist, wenn wir beten, dann beten wir vermittels des Heiligen Geistes durch den Sohn zum Vater. Und der Vater sendet den Heiligen Geist und wirkt durch den Geist, durch den Sohn. Ja? Aber nicht, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist. Ja? Und das ist ja diese brutale Verführung, wenn dann diese Leute wie Benny Hinn in einer Versammlung von Tausenden von Leuten da anfangen, komm, Heiliger Geist, und dann pusten sie ins Mikrofon und plötzlich fallen 2000 Leute auf einmal um. Ja? Das ist nicht der Geist Gottes. Ja, das sind die Finsternisgeister, die auf solche Dinge antworten. Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe. Ja, klar, das wünscht man sich. Deutschland überflutet von der Liebe Gottes. Ja. Aber ihr Lieben, das ist eine schwärmerische, unbiblische Wunschvorstellung. Ja, alle Leute werden Christen. Alle Leute haben sich lieb. Ja. Ja klar, ein kleines Kind wünscht sich sowas, ja, aber die Bibel sagt es nicht. Es kommt erst, wenn der Herr Jesus wieder da ist, nicht heute. Und keiner kann das herbeisingen durch solche Lieder. Ja, ein anderes Lied, was in eine ähnliche Richtung geht. Wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. Wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. Deutschland wird errettet, Deutschland wird errettet. Der Heilige Geist fällt auf alles Fleisch und rettet unser Land. Ja? Das ist genau ein Ausfluss von der Irrlehre, die wir gestern Abend behandelt haben. Ja? Geistesausgießung, alle Welt wird gerettet, alle Länder werden gerettet, ganze Städte werden gerettet, ja. Und die Bibel, die bleibt völlig außen vor. Die Bibel sagt etwas ganz anderes, ja. Die Bibel sagt nicht, dass Deutschland errettet wird, ja. Deutschland wird gerichtet werden von dem heiligen Gott für seine Gottlosigkeit und Sünde. Das ist die Wahrheit, ja. Und wer sich nicht herausretten lässt aus diesem finsteren Geschlecht, der wird mit ihm untergehen im Gericht Gottes. Ja? Der Heilige Geist fällt auf alles Fleisch. Wir haben gestern gesehen, biblisch ist es nur für Israel in der Endzeit gültig. Ja? Und der Heilige Geist rettet auch nicht. Ja? Das ist eine Aussage, die finden wir nirgends in der Bibel. Ja? Wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, das ist das Schwärmertum. Ja? Wir können alles erreichen, wir können die Massenerweckung haben. Hauptsache, wir beten genug und singen immer wieder diese magischen Lieder, damit die Erweckung endlich freigesetzt wird. Das ist das Denken der Charismatiker. So leben sie und so praktizieren sie das auch. Ein anderes Lied noch: Einen neuen Tag hast du für uns gemacht, eine neue Tür für uns aufgemacht. Einen neuen Tag hast du für dieses Land gemacht, eine Tür aus Gold und Licht für es aufgemacht. Wir loben und wir preisen dich, wir erheben und anbeten dich. Heil ist uns durch dich widerfahren. Wir loben und wir preisen dich, wir erheben und anbeten dich. Heil ist uns durch dich widerfahren. Denn deine Hände berühren unser Land. Denn deine Hände berühren unser Land. Ich lese also absichtlich immer die Wiederholungen, die vorgeschrieben sind, mit, weil das ist ja auch so ein Mittel der Manipulation, ständig diese Dinge zu wiederholen. Das Lied wird jetzt noch 3 oder 4 Mal wiederholt, dann singt man das 16 Mal oder so. Ja? Also auch hier wieder, das ist nicht biblisch. Deutschland erlebt nicht einen neuen Tag. Ja? Eine neue Tür aufgemacht, eine Tür aus Gold und Licht. Wenn wir diese Bewegung kennen, ihr Lieben, das kann ich euch sagen, das Lied ist entstanden durch eine falschgeistige Vision. Ja? Das ist eine Antwort auf eine Vision, wo einer gesehen hat über Deutschland eine Tür aus Gold und Licht und wie Hände das Land berühren, und dann hat er das Lied gemacht, aus dieser Vision raus. Ja? Und so sind viele Lieder letztlich aus falschgeistigen Eingebungen entstanden, aus dieser Bewegung. Ja? Und es stimmt einfach nicht, es ist nicht biblisch, dass die Hände Gottes unser Land berühren. Ja, wo lesen wir das in der Bibel? Ja? Gott segnet die, die ihn fürchten und sich zu ihm bekehren. Und Gott richtet die Gottlosen. Das ist die Wahrheit. Und die Heiden sind gottlos. Und unser Land wird immer gottloser, nicht immer gottesfürchtiger. Das ist die Wahrheit. Ja? Und wer es nicht wissen will, ist ein Schwärmer. Ja, auch wieder charismatische Schwärmerei. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das wird dann auch 4, 5 Mal gesungen. Und es soll erreichen, dass man immer mehr diese Kraft fühlt und eben in dieses charismatische, in diesen Wahn hineinkommt. Ja. Noch ein anderes Lied, was auch so ein bisschen zeigt, nochmal diese Verwechslung von Israel und der Gemeinde. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, ich will treten in den Vorhof mit Preis, denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht, ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht, ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Auch das wird 3, 4 Mal nochmal wiederholt. Das ganze Lied mit allem. Ja? Und auch hier muss man nachdenken, ist das ein Lied, was wir in der Gemeinde singen können? Wo ist unser Platz der Anbetung? Im Vorhof? Was sagt die Bibel? Ihr Lieben, die Bibel sagt, wir sind berufen, in das innere Heiligtum des geistlichen Tempels im Himmel einzutreten und dort anzubeten. Hebräerbrief. Ja? Wir gehen in kein äußeres Heiligtum. Wir bleiben auch nicht im Vorhof. Die Israeliten mussten im Vorhof bleiben, ja? Weil sie im Fleisch waren und nicht im Geist. Aber wir sind im Geist und wir treten in das innere Heiligtum und wir beten im Geist an, nicht im Fleisch, nicht mit Klatschen und Tanzen, sondern mit geistlicher Ehrfurcht und geistlichen Opfern. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und diese Lieder werden dazu gebraucht, damit die Leute alle meinen, es sei biblisch, wenn sie jetzt klatschen und tanzen und im Gottesdienst sich selber völlig gehen lassen, ja, bis hin, dass es aussieht wie eine Diskoszene und meinen, das ist jetzt biblische Anbetung. Ja. Aber es ist aus Israel und Israel hat eine andere Stellung wie wir als Gemeinde. Ja. Es zieht die Gemeinde herunter von geistlicher Anbetung zu fleischlicher Anbetung. Ja, ich will es dabei bewenden lassen. Wir könnten noch einige mehr Beispiele bringen. In meiner Broschüre sind auch noch einige Beispiele angeführt. Wenn wir das Ganze jetzt geistlich noch einmal bewerten. Die Frage war, taugen diese Lieder für biblisches Lob und biblische Anbetung? Dann müssen wir sagen, nein, sie können nach den Maßstäben der Bibel nicht verwendet werden, dass wir durch sie Gottes Lob ausdrücken. Diese Lieder sind untauglich, hauptsächlich aufgrund ihrer verführerischen Melodie und ihrer Musik, aber auch aufgrund ihrer verführerischen und falschen Texte. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir hier sehen, diese charismatischen Lieder sind ein Fremdkörper. Sie kommen von einem fremden Geist und sie bringen auch einen fremden Geist in unsere Gemeinden, wenn wir sie singen. Es muss noch einmal deutlich werden, die Charismatiker komponieren ihre Lieder letztlich in bewusster Inspiration dieses falschen Geistes. Ja? Meine eigene Frau hat, als sie Charismatikerin war, solche Lieder auch selber gemacht. Und sie hatte dann viel in Zungen gebetet, sie hat den Heiligen Geist gebeten, ihr diese Lieder zu geben, wobei das eben der Schwarmgeist war, der da gemeint war. Und dann hat sie einen Text eingegeben bekommen und eine Melodie und hat es einfach aufgeschrieben, was sie da innerlich so empfunden hat. Ja? Und das war dann ein Lied. Ja? Und es war nach charismatischen Maßstäben ganz gar nicht schlecht. Ja? Aber das war ganz gewiss aus einer falschen Quelle. Ja? Und so macht es jeder Charismatiker. Ja? Der stellt sich diesem Geist zur Verfügung und sagt, wirke durch mich, rede durch mich. Ja? Das ist ja sein Verständnis. Und dann macht der Geist es. Ja? Und daraus kommen die Lieder. Ja, das heißt, die sind aus einer falschen Quelle. Und wir müssen auch sehen, wir haben das vorher gesehen, sie sind an einen anderen Jesus gerichtet. Nicht an den echten Herrn Jesus Christus, sondern an den falschen Jesus der Charismatiker, diesen angeblichen König, der jetzt schon regiert, wenn die Gemeinde proklamiert. Ja, das ist ein anderer Jesus. Und deswegen können wir diese Lieder nicht einfach als Loblieder für den echten Herrn singen. Und das andere ist eben, sie sind letztlich auch geschrieben als magische Mittel. Die Charismatiker glauben ja, das Wort, was sie singen und aussprechen, hat eine machtvolle Wirkung, um Wirklichkeit zu verändern. Ja? Die glauben, wenn ich bekenne, ich bin geheilt, dann werd ich geheilt. Ja? Deswegen gibt es da Leute, die sagen tausendmal, in seinen Wunden bin ich geheilt. Ja? Und dann meinen sie, sie seien gesund. Ja? Oder genauso sagen die, ich beanspruche diesen Mercedes als mein Auto. Und dann glauben sie, dass sie den auch kriegen. Ja? Oder auch andere Dinge. Ja? Hiermit setze ich frei irgendwelche Dinge über Lüdenscheid. Ja? Freiheit von diesem und jenem. Und sie meinen, das passiert, weil sie es aussprechen. Ja? Und diese Lieder sind Proklamationen in die unsichtbare Welt, die etwas auslösen sollen. Auf magische Weise Wirkungen auslösen sollen in der unsichtbaren Welt. Und das ist Magie. Solche Lieder können wir nicht gebrauchen, um in aufrichtiger Weise Gott zu loben. Ja? Noch eine andere Sache ist wichtig zum geistlichen Urteil dieser Lieder, nämlich die Früchte. Der Herr Jesus sagt ja, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich möchte da nur einige wenige nennen. Die Früchte dieser Lieder, wenn sie gesungen werden, ist, dass die gesunde, nüchterne, lautere Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus allmählich unterhöhlt wird, gerade bei jungen Leuten. Sie kommen in eine schwärmerische Frömmigkeit hinein des Fühlens, des Spürens. Ja? Viele Lieder sagen aus, lass mich dich spüren, lass mich deine Gegenwart fühlen, ja? Du bist jetzt da. Ja? So ein mystisches Verständnis von Gottes Beziehung und es prägt sich ein, wenn man diese Lieder singt. Ja? Sie kommen weg von dem, dass wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Sie wollen im Schauen und im Fühlen wandeln. Sie kommen weg von der biblischen Lehre und diese Irrlehren werden ja immer wieder durch das gesungene Wort verfestigt. Ja? Und es gibt also Charismatiker, die ganz offen sagen, dass diese Lieder die besten Botschafter für die Lehren der charismatischen Bewegung sind, die es gibt. Durch die Lieder werden die Lehren bei den Leuten verbreitet. Eine andere Sache, die uns sehr nachdenklich machen sollte, ist, dass die Wirkung dieser Lieder überall in den Gemeinden darin besteht, dass sie Spaltung erzeugen unter bibeltreuen Christen. Ja? Ein wirklich geistgewirktes Lied, was aus dem Geist Gottes ist, kann das Spaltung erzeugen? Nein, das wird treue Gläubige eins machen. Ja? Ob alt oder jung, das spielt ja gar keine Rolle bei Gott. Ja? Gott kennt keinen Gegensatz von Alten und Jungen. Ja? Geistliche Lieder fördern die Einheit, aber diese Lieder spalten durch die Bank zwischen gereiften, nüchternen, älteren Christen meistens und eben den schwärmerisch orientierten, meistens jüngeren Christen, die diese Lieder unbedingt wollen. Und das kann keine Frucht des Geistes sein, dass da Spaltungen entstehen, auch Widerstand gegen die Ältesten, das ist auch oft ein Problem. Ja. Aber auf der anderen Seite, was genauso unbiblisch und gefährlich ist, diese Lieder schaffen eine ganz neue Einheit, eine unbiblische Einheit der großen Ökumene. Diese Lieder können mit Begeisterung gesungen werden von katholischen, charismatischen Jugendlichen aus der Gemeindeerneuerung, die die Maria anbeten, von liberal-theologischen Jugendreferenten aus der evangelischen Kirche, von irgendwelchen baptistischen jungen Leuten, die schon längst nicht mehr dem Herrn nachfolgen, und dann von bibeltreuen Jugendlichen, vielleicht aus einer russlanddeutschen oder aus einer westdeutschen Brüdergemeinde. Ja? Die alle können diese Lieder singen und werden eins damit. Das kann doch nicht vom Geist Gottes sein. Ja? Es wird auch ganz bewusst von den Charismatikern gesagt, ich lese mal zwei Zitate. Der Friedrich Aschoff, ein charismatischer Leiter aus Deutschland, schreibt in einem Liederbuch »Du bist Herr«, Zitat, »über das gemeinsame Singen neuer Lieder findet die Christenheit in unserem Land zusammen. Was mit den Liedern von Jugend mit einer Mission begann, das können wir heute gar nicht hoch genug einschätzen. Christen verschiedener Prägung fanden zusammen und konnten gemeinsam singen. Ein wichtiger erster Schritt zum Überwinden von Vorurteilen und zum besseren Kennenlernen war getan.« In einem englischen Lobpreisliederbuch heißt es, »Dieses Buch ist ein Dokument der christlichen Einheit. Dieses Buch wurde mit einem Ziel zusammengestellt, Christen aller Denominationen zu vereinen. Katholisch, orthodox, liberal-evangelisch, baptistisch, alle eins unter einem großen Schirm. Und das ist die Ökumene, das ist die Endzeitverführung, das ist genau das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus für uns will. Ich komme zum Schluss. Die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen, ist doch die, dass wir darauf achten müssen, dass unser Gotteslob und unsere Lieder nicht schleichend unterwandert werden von einem fremden Geist, von einer fremdgeistigen Beeinflussung, die zwar dem Zeitgeist angemessen ist und dem entspricht, was junge Leute heute gerne hören, die aber gefährlich und verderblich für die Seelen der Gläubigen ist. Das müssen wir entschieden ablehnen. Und wir sollten wirklich auch den Mut haben, auch die Gemeindeleitung muss den Mut haben, in aller Liebe und geduldiger Überzeugung auch den jungen Leuten deutlich zu machen, dass diese Lieder nicht gut für sie sind und dass es besser ist, diese Lieder auch aus dem Jugendkreis hinaus zu tun. Meistens fängt es ja im Jugendkreis an, nicht gleich in der Erwachsenengemeinde. Ja? Aber auch dort ist es nicht gesund, ihr Lieben. Und es ist wichtig, dass wir sehen, Gott schaut darauf, was für Lieder wir vor ihn bringen. Er ist ein heiliger Gott. Es ist ihm nicht wohlgefällig, wenn wir dämonische Musik vermischen mit falschen Texten und das Ganze als Gotteslob vor Gott bringen wollen. Ja? Wir müssen darauf achten, dass unsere Musik lauter und geistlich bleibt, dass unsere Lieder biblisch orientiert sind und dass wir diese modernen Lieder draußen halten. Das heißt nicht, dass man nur lauter uralte Lieder singen muss. Ja? Das ist damit nicht gesagt. Wir haben eine Not, dass es heute wenig geistliche Lieder gibt, weil es wenig Menschen gibt, die wirklich geistlich leben und zugleich musikalisch begabt sind. Die meisten musikalisch Begabten sind heute leider oft auch mit diesem modernen Geist infiziert und bringen Poplieder hervor, wenn sie was hervorbringen. Aber es ist durchaus möglich, auch neue geistliche Lieder zu haben. Ja, das wäre eine Herausforderung. Aber bevor wir keine wirklich guten geistlichen neuen Lieder haben, dann lasst uns lieber die guten geistlichen alten Lieder singen. Ja, das ist wichtig. Und es ist genauso wichtig, dass auch die Jugend sich nicht einfach absondert von den Alten, indem sie ein völlig anderes Lied gut singt. Also ich persönlich habe Verständnis dafür, dass junge Leute auch manchmal ein bisschen flottere oder andere Lieder singen wollen, als jetzt die ganz normalen Glaubenslieder. Aber ich finde auch, in einem Jugendkreis sollte ein großer Teil der Lieder gemeinsames Gut sein mit dem, was die Gemeinde auch singt. Weil die Jugend wird nach Gottes Plan nie von der Gemeinde abgespalten und hat ein Eigenleben, sondern Junge und Alte sollen zusammen den Herrn loben. Das ist Gottes Wille. Ja, also da müssen wir drüber nachdenken. Und es ist wichtig, dass wir die lautere, gesunde geistliche Anbetung bewahren und stärken, dass wir auch den jungen Leuten in aller Liebe und Geduld vermitteln, was für ein kostbares geistliches Gut gerade auch die alten, die stillen, die zurückhaltenden geistlichen Lieder sind. Ja? Ich muss sagen, ich selber habe das nach der charismatischen Zeit so genossen, die alten Glaubenslieder wieder zu singen. Ich habe die Tiefe und Schönheit der Paul-Gerhardt-Lieder wieder ganz neu erkannt. Ich war so dankbar für diese klaren, stillen Lieder, die dem Geist Gottes Raum lassen, dass ich mich mit dem Herrn Jesus beschäftige, statt mit meinem eigenen Fleisch und Lust habe zu tanzen und sonst was, ja, was diese modernen Lieder hervorbringen, dass man wirklich mit dem Herzen beim Herrn sein kann. Ja, und wir müssen den Wert dieser klassischen Lieder wirklich auch weitergeben. Und ihr Lieben, ich kann euch eines sagen, wenn ihr mal in Leiden seid, wenn ihr mal in wirklicher Not seid, dann werden euch diese ganzen modernen Fätzchen, diese ganzen modernen Modelieder nichts helfen. Ja, ich habe das immer wieder gesehen, wie auch jüngere Christen dann bei Paul-Gerhardt-Liedern gelandet sind. Warum denn? Weil die geläutert waren durch Leiden. Was dieser Mann durchgemacht hat, ja, oder ein Philipp Hiller, ja, der dann zum Schluss die Stimme verloren hat als Liedermacher, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Diese Lieder sind geläutert worden durch die Leidensschule, durch die geistliche Schule Gottes. Und durch diese Schule gehen viele moderne Liedermacher nicht mehr. Das ist ein Problem. Ja. Also lasst uns diesen bleibenden Wert der alten Lieder einfach der Jugend auch in Liebe vermitteln. Und ich glaube, die aufrichtigen jungen Leute werden es auch verstehen. Und sie können es auch annehmen, wenn wir das in Liebe tun. Das, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe für Gemeinden heute, dass wir ein unbeflecktes und lauteres Lobopfer auch weiterhin für unseren Gott darbringen, damit er uns auch bewahrt und nicht hingeben muss, letztlich auch als Gericht darauf, dass wir nicht über der Anbetung der Gemeinde gewacht haben, dass wir sie nicht lauter gehalten haben und rein. Ja, möchte der Herr uns da Gnade schenken, uns Freudigkeit schenken, ihn mit wirklich geistlichen Liedern anzubeten und geistliches Unterscheidungsvermögen in dieser vermischten Zeit. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.